Seit langem sind wir es ja bei vielen großen Kinofilmen gewöhnt. Die Welt geht unter, eine Katastrophe passiert und wer rettet die Welt? Irgendein Held tritt auf und rettet die Welt, sei es Bruce Willis, James Bond oder irgendjemand sonst. Und sind wir uns eigentlich bewusst, dass dieses Strickmuster der großen Kinofilme eigentlich, man könnte sagen, aus der Bibel kommt? Sehr viel mit der biblischen Botschaft zu tun hat. Nicht James Bond rettet die Welt, sondern Gott rettet die Welt. Seit Anbeginn ist Gott unterwegs, diese Welt zu retten, diese Menschen zu retten, diese Menschen zurückzurufen und zurückzuholen zu sich. Und darum soll es heute Morgen auch in diesem Gottesdienst gehen. Und ich möchte den Text für diese Andacht heute Morgen lesen aus Markus Kapitel 12, und Sie können von hier vorne mitlesen. Markus Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Dann wandte sich Jesus mit einem Gleichnis an sie. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, machte einen Zaun darum, baute eine Weinpresse und errichtete einen Wachtturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Boten zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abholen zu lassen. Die Pächter aber verprügelten den Boten und ließen ihn unverrichteter Dinge abziehen. Der Besitzer schickte einen zweiten, dem schlugen sie den Kopf blutig und behandelten ihn auf schimpflichste Weise. Da schickte er einen weiteren Boten, den brachten sie sogar um, und so machten sie es noch mit vielen anderen, die er schickte. Die einen wurden misshandelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch sein eigener Sohn, dem seine ganze Liebe galt. Den schickte er zu den Pächtern, weil er sich sagte, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe, wir bringen ihn um, dann gehört seine Erbschaft, der Weinberg, uns. So töten sie ihn und warfen die Leiche aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Ihr kennt ja wohl die Stelle in der Heiligen Schrift, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Die führenden Priester, die Gesetzeslehrer und die Ratsältesten hätten Jesus gerne festgenommen, denn sie merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Aber sie hatten Angst vor der Menge, so ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg. Diese Geschichte spiegelt eigentlich auch unsere Erfahrung im täglichen Leben. Wer einen Garten gepflanzt hat, der möchte schließlich auch ernten können. Ich habe vor einigen Jahren zwei Kirschbäume bekommen, die habe ich im Garten gepflanzt. Und die Kirschbäume, ich habe mich schon gefreut, ich mag gerne Kirschen. Und leider sind es nur sehr mickrige Kirschen. Beide Bäume tragen eigentlich nichts. Eine große Enttäuschung. Man hat mit viel Enthusiasmus und viel Freude diese Kirschbäume gepflanzt und ja, eigentlich Ertrag gleich null. Also wenn man pflanzt, möchte man auch Ergebnisse haben. Wer jetzt Tulpenzwiebeln oder sonst etwas in die Erde gesteckt hat vor dem Winter, der erwartet am nächsten Frühjahr, dass irgendwo dann auch die Tulpen sprießen. Wer sät, der möchte auch ernten. Wer ein Geschäft oder ein Unternehmen aufgebaut hat, der erwartet, dass es irgendwann auch Gewinn abwirft. Wer Kinder großgezogen hat, der erwartet, dass sie geraten und irgendwann mal etwas aus ihnen wird. Dass sie etwas Gutes aus ihrem Leben machen. Das erwartet man einfach. Man hat sich selber eingesetzt und dann erwartet man auch gute Ergebnisse. Und genauso geht es hier in dieser Geschichte diesem Weinbergbesitzer, der einen Weinberg gebaut hat und hat alles getan, dass dieser Weinberg gedeihen konnte. Da war sicher gutes Land. Er hat einen Zaun drumherum gebaut. Er hat einen Wachturm errichtet zum Schutz. Er hat eine Weinpresse hingestellt. Also alles, was so ein Weinberg eigentlich braucht. Und jetzt hat er eigentlich erwartet, da kommen auch Früchte. Und jetzt übertragen dieses Gleichnis, dieses Bild auf uns Menschen, das, was Gott mit uns getan hat. Er hat uns Menschen einen weiten Lebensraum gegeben auf dieser Erde. Er hat uns die Schöpfung anvertraut. Wir haben einen angemessenen Lebensraum. Wir können atmen, wir können uns ernähren. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Gott hat uns alles das geschenkt. Gott hat uns seinen Erlöser geschenkt, Jesus Christus, der als Retter in diese Welt kam. Und nun erwartet er, dass seine Menschen dankbar sind und dass das irgendwie auch gerät und gelingt. So wie der Weinbergbesitzer schließlich dann auch Früchte von diesem Garten erwartet. Der Weinberg, der ist schon im Alten Testament ein Bild für das Volk Israel. Mehrmals im Alten Testament wird darauf Bezug genommen, ausführlich in Jesaja 5 zum Beispiel oder auch in den Psalmen, im Hesekiel-Buch wird auch von Israel als dem Weinberg Gottes geredet. Dass Gott einen guten Weinberg gepflanzt hat, an einer Stelle steht, er hat ihn aus Ägypten herausgeholt und in das Land Kanaan gesetzt. Das spielt an auf den Exodus, auf den Auszug aus Ägypten. Und dass Gott alles getan hat und nun erwartet er irgendwelche Ergebnisse. Und in Jesaja 5 sagt der Prophet Jesaja, ich hatte süße Trauben erwartet, aber was ernte ich? Ich ernte saure Trauben. Ich ernte nicht das, was ich eigentlich erwarten könnte. Es ist das Bild des missratenen Volkes, das seine Bestimmung nicht erfüllt. Gott keine Freude macht, nicht seinen Willen tut, sondern in seiner Geschichte immer wieder anderen Göttern nachgelaufen ist. Die Propheten, die Gott geschickt hatte, missachtet hat, sie verprügelt hat, sie getötet hat. All das kommt in diesem Gleichnis, das Jesus den Leuten damals erzählt hat, vor. Da schickt dieser Weinbergbesitzer Boten aus, die die Ernte einholen sollen, seinen Gewinn einbringen sollen. Und sie verprügeln ihn, sie verachten die Boten und töten sie. Und dann schließlich sagt sich der Weinbergbesitzer, ich habe noch einen, ich habe meinen einzigen Sohn. Den werden sie sicher respektieren. Und auch den töten sie. Das Bild ist eigentlich klar, auch für die Schriftgelehrten, für die Juden damals, die das gehört haben. Das war auf sie gemünzt und so steht es auch am Schluss in diesem Text, den wir gelesen haben. Das ist die Realität, so wie Jesus sie auch erlebt hat. Schließlich schickt Gott seinen Sohn Jesus Christus und erwartet, dass sie auf ihn hören, ihn lieben, ihm nachfolgen. Hatte nicht Gott bei der Taufe Jesu gesagt, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören? Aber sie schlagen ihn ans Kreuz. Sie töten den Auserwählten Gottes, missachten Gottes gutes Angebot und schreien, kreuziget ihn. Das hat Gott eigentlich nicht beabsichtigt mit dieser Welt und mit dem Sohn, den er auf diese Welt gesandt hat. Diese ganze Situation, die schildert uns auch noch einmal im Hebräerbrief, im Hebräer 1, die Verse 1 bis 2, da wird das nochmal aufgegriffen. In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber auch, durch die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk hat Gott immer wieder gesprochen durch die Propheten zu den Menschen. Und sie haben oft nicht gehört. Und am Schluss, am Ende der Zeit, jetzt hat er durch Jesus Christus seinen Sohn zu uns gesprochen. Und wir wissen aus der Geschichte, auch Jesus haben sie schließlich ans Kreuz genagelt. Gott hat immer wieder seine Bemühungen gezeigt, wie er die Welt retten möchte. Und wenn wir jetzt einmal, und ich möchte damit das Gleichnis, das Jesus hier seinen Zuhörern erzählt hat, etwas erweitern und sagen, wenn wir die ganze Geschichte anschauen, war das von Anfang an ein Unternehmen, eine Rettungsaktion zur Rettung der Menschheit. Gott rettet die Welt. Und wenn wir anfangen, der Jens bringt uns mal ein Stückchen weiter, jawohl, wir haben hier eine Zeitleiste. Wir wollen mal so in ganz groben Zügen die Zeitleiste gehen, von der Schöpfung bis zur Wiederkunft Jesu. Unter diesem Gesichtspunkt, was tut Gott zur Rettung dieser Welt? Am Anfang, als Adam und Eva im Paradies waren, nach dem Sündenfall, da mussten sie sich verstecken. Und Gott fängt schon da an mit seiner Rettungsaktion und sagt, Adam, wo bist du? Gott macht sich auf die Suche nach Adam, nach dem verlorenen Adam, der gerettet werden muss. Und er holt ihn heraus aus seinem Versteck. Er spricht wieder mit Adam. Das ist schon die erste Rettungsaktion. Kurze Zeit später, Kain und Abel, keiner schlägt seinen Bruder. Und auch da macht sich Gott auf den Weg und spricht Kain: Kain, was bist du dabei zu tun? Gott spricht mit Kain und versucht ihn wieder zurückzurufen. Gott macht sich auf den Weg zu den Menschen, durch die ganze Geschichte hindurch. Dann die große Gestalt im Alten Testament, die wir sehen, ist Noah. Noah, den benutzt Gott zu seiner Rettungsaktion. Er lädt die Menschen ein, sich retten zu lassen, in die Arche zu kommen. Aber die Menschen verachten das. Sie legen es ab und legen es beiseite. Und Gott gebraucht Noah, um Menschen zur Umkehr zu rufen und Menschen zur Rettung zu bringen. Noah selbst wird gerettet. Wenn wir in der Geschichte des Alten Testamentes weitergehen, benutzt Gott andere Personen. Als nächstes sicherlich den Abraham an ganz herausragender Stelle. Den ruft er aus Mesopotamien weit weg, aus seiner Familie, aus seinem religiösen Umfeld und offenbart sich ihm, zeigt sich ihm in besonderer Weise und beginnt mit Abraham ein neues Volk. Gott benutzt Abraham zur Rettung. Er holt ihn heraus. Dann erleben wir, wie das Volk Israel heranwächst, wie Gott sich ein Volk herausnimmt aus allen Völkern, das ihm dienen soll. Gott rettet dieses Volk Israel im Exodus, in dem Auszug aus Ägypten heraus, aus der Versklavung heraus, rettet es. Es ist Gottes Rettungshandeln in der Geschichte des Volkes Israel. Und als das Volk Israel dann vor dem Berg Sinai steht, da gibt es eine interessante Stelle in 2. Mose 19, Vers 5. Da sagt Gott zu Mose und zu dem Volk: Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern oder unter allen Völkern. Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern. Gott macht an dieser Stelle deutlich: Ich setze euch, Israel, als meine Boten, als mein Werkzeug in diese Welt aus. Und andere Völker sollen erkennen an euch, wie treu Gott ist, mit welcher Liebe er rettend in dieser Welt unterwegs ist. Das Volk Israel sollte zum Boten Gottes werden in dieser Zeit. Oft haben sie diesen Auftrag nicht erfüllt. Sie waren nicht ein vorbildliches Volk, das die Treue Gottes widergespiegelt hat. Sie haben das oft nicht getan, was Gott eigentlich von ihnen wollte. Gott hatte sich das so gedacht. Und das, da, wo das Volk Israel immer wieder untreu wurde, da sandte Gott seine Propheten. Da haben wir die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die anderen. Diese Propheten, die hat Gott nicht nur gesandt zu dem Volk Israel, sondern auch zu den Nachbarvölkern. Wenn wir diese prophetischen Bücher lesen, merken wir, Gott schickt auch zur damaligen Zeit schon die Propheten nach Ägypten, zu den Edomitern, zu den Philistern, zu all den umliegenden Völkern Israels werden diese Propheten geschickt. Gott möchte die Leute zur Umkehr rufen. Gott möchte Leute zu sich rufen, nicht nur sein eigenes Volk, sondern auch die Völker drumherum. Ein herausragendes Beispiel im Alten Testament finden wir dann noch unter Jona. Jona ist der Gesandte Gottes für Ninive, Gottes Mitarbeiter für Ninive. Er wird der Prophet für Ninive, der im Auftrag Gottes zur Umkehr ruft. Und da merken wir die große Liebe Gottes auch zu den Völkern im Alten Testament, nicht nur für Israel, sondern für all die anderen Völker drumherum auch. Gott erbarmt sich dieser Völker und ruft sie zur Umkehr. Das ist das Rettungshandeln Gottes durch die Geschichte des Alten Testamentes, durch die Geschichte der ganzen Menschheit hindurch. Und schließlich, das, wenn wir hier im Neuen Testament ankommen, sendet Jesus, Gott seinen Sohn Jesus, der Sohn Gottes, wird zum Werkzeug zur Rettung dieser Welt. Und das feiern wir heute mit diesem Abendmahl. Dass wir sagen, Gott hat rettend in diese Geschichte eingegriffen. Und er hat auch rettend in meine persönliche Geschichte eingegriffen. Ich bin auch Teil dieses Rettungshandelns und dieser Rettungsaktion Gottes. Und dann gibt es vom Neuen Testament her noch einen zweiten Schritt. Und da knüpfe ich nochmal an die Predigt vom vergangenen Sonntag von Erhard Michel. Der Heilige Geist kommt als Rettender in die Geschichte hinein. Jesus sagt es selbst, dass er seinen Geist senden wird, wenn er geht. Und der Heilige Geist, er gebraucht die Gemeinde. Er gebraucht uns als Einzelnen und als ganze Gemeinde, um sein Rettungshandeln fortzusetzen. Und dieses Rettungshandeln Gottes setzt sich fort bis zur Wiederkunft Jesu. Ist Gott rettend unterwegs in dieser Welt? Und wir dürfen seine Boten sein. So wie Propheten im Alten Testament, so wie Jesus Christus, der rettend durch seinen Tod am Kreuz die Rettung bewirkt hat. So dürfen wir diese Botschaft auch weitertragen. Die Gemeinde soll Gottes Werkzeug in dieser Welt sein, damit sich sein Rettungshandeln fortsetzt. Wir als Christen sind seine Boten, durch die Gott Menschen zurückruft zum Vaterhaus. Wer auf der Gemeindefreizeit dabei war, da haben wir es gehört, wir repräsentieren Jesus in dieser Welt. Wir sind seine Stellvertreter auf Erden, seine Botschafter, seine Repräsentanten hier. Unser Leben ist die Bibel, die die Menschen in Dillenburg lesen. Gott hat uns mit hineingenommen in sein Rettungshandeln. Wir sind nicht nur diejenigen, die profitieren von Gottes Rettung, sondern er macht auch uns zu Werkzeugen und seinen Boten und Botschaftern in dieser Welt, damit sich seine Rettung auch zu den Menschen kommt. Die Menschen brauchen einen Retter. Die Probleme sind zu groß, als dass sie ein Mensch lösen könnte. Es sind die persönlichen Probleme des Einzelnen, wie auch die großen Probleme der Wirtschafts- und der Weltpolitik. Und treffend wird das in der Bibel immer wieder beschrieben, wie die Menschen unterwegs sind, die eigentlich in die Irre gehen und Rettung brauchen. Und gerade weil wir heute Abend mal miteinander feiern, ist mir das nochmal so eingefallen vom Alten Testament von Jesaja 53. Da schreibt der Prophet Jesaja das so über die Menschen in Jesaja 53, die Verse 6 und 7. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldet er alles schweigend, ohne zu klagen. Das war Jesus. Jesus am Kreuz, der für uns starb, weil wir in die Irre gingen und weil viele Menschen heute noch in die Irre gehen und Orientierung und Hilfe brauchen. Und deshalb können wir das Angebot, die Botschaft weitersagen. Und wir können das, ja, tun als Gemeinde und wir können das als Einzelne tun. Gott rettet die Welt. Gott ist rettend unterwegs und wir dürfen mit daran teilhaben. Das ist die Botschaft von heute Morgen für Sie. Ich möchte jetzt noch beten, bevor wir das Abendmahl miteinander feiern. Wir stehen dazu auf. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du der große Retter der Welt bist. Nicht die Kinohelden, nicht wir Menschen sind die Retter, sondern du bist der große Retter. Und du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt, der für uns alle ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat und dadurch die Rettung bewirkt. Lieber Herr Jesus, wir möchten dir ganz herzlich danken für dein Opfer am Kreuz, für deine Liebe zu uns Menschen. Und danke, dass du heute immer noch rettend unterwegs bist in dieser Welt. Und mach du auch uns zu deinen Boten in dieser Welt, dass wir deine Botschaft auch weitertragen können. Ich möchte dir ganz herzlich dafür danken. Amen.